Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Wuchtig soll es werden, das Entlastungspaket, mit dem die Bundesregierung die steigenden Energiepreise abfedern will. Doch was heißt das eigentlich genau? Mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger, Steuerentlastungen oder doch ein Energiepreisdeckel? Auch nach der Kabinettsklausur in Meseberg in dieser Woche bleibt vieles unklar. Dabei steht die Ampelkoalition mächtig unter Druck, denn die Not vieler Menschen im Land ist groß und linke und rechte Gruppierungen trommeln schon für Massenproteste im Herbst. Werden die steigenden Energiepreise auch zur Gefahr für den sozialen Frieden im Land? Über das alles wollen wir diskutieren in den kommenden 55 Minuten mit Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaftslehre und als Wirtschaftsweise eine der wichtigsten Beraterinnen der Bundesregierung. Paul Weimann, Vizepräsident des Sozialverbands VDK, der Politikwissenschaftler Edgar Grande vom Wissenschaftszentrum Berlin ist dabei und Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Ganz herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Grimm, die erste Frage geht an Sie. Zwei Entlastungspakete hat die Bundesregierung ja schon auf den Weg gebracht. Brauchen wir jetzt überhaupt noch ein drittes?
Ja, genau. Zwei Entlastungspakete gibt es schon, aber die Belastungen werden hoch bleiben. Man muss unterscheiden dabei zwischen den Gaskunden und dem Rest der Gesellschaft. Die Gaskunden, das sind aber immerhin 20 Millionen Haushalte, die mit Gas heizen. Auf die werden besondere Belastungen zukommen, einfach weil Gas so teuer ist und diese Kosten Stück für Stück an die Verbraucher weitergegeben werden. Einige haben noch Bestandsverträge zu 6-7 Cent mit Laufzeit bis März. Wenn man jetzt einen Neuvertrag abschließen muss, dann werden Preise von bis zu 30 Cent pro Kilowattstunde aufgerufen. Also hier kommt es zu einer vielleicht Vervierfachung des Bezugspreises. Und das sind natürlich besondere Härten, die für eine vierköpfige Familie zu einer Mehrbelastung von 4.000 Euro pro Jahr aufs Jahr gerechnet führen können. Da muss auf jeden Fall etwas geschehen. Aber auch Haushalte, die eben nicht mit Gas heizen, werden eine Belastung von im Durchschnitt 900 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt bis zu 1.200 Euro für eine vierköpfige Familie auf ein Jahr gerechnet erfahren. Und das ist gerechnet schon unter Berücksichtigung der aktuellen Entlastungspakete, die schon angekündigt wurden. Insofern muss nochmal entlastet werden und es muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass man den besonderen Herausforderungen für die Gaskunden auch in besonderem Maße gerecht wird, weil da einfach höhere Belastungen aufkommen. Die Preise sind noch nicht alle bei Ihnen angekommen, aber ich glaube, die Verunsicherung, das merkt man auch in der medialen Diskussion, ist schon sehr groß.
Frau Löhr, als Wirtschaftskorrespondentin verfolgen Sie natürlich ziemlich genau, was die Bundesregierung plant. Ist Ihnen selbst eigentlich nach der Kabinettsklausur in dieser Woche in Meseberg da schon klarer, wo es hingeht bei den Entlastungen?
Naja, nach der Kabinettsklausur war zumindest erstmal klar, dass diese Reibereien, die es ja zwischen den Koalitionspartnern gab, dass die jetzt wieder etwas geglättet werden. Also vorher gab es ja recht viel Unmut. Dann hat die SPD hat dem Wirtschaftsminister Unfähigkeit vorgeworfen, darauf haben grüne Politiker dem Kanzler Unfähigkeit vorgeworfen. Und das wurde in Meseberg wieder geheilt. Also man ist jetzt wieder auf einem gemeinsamen Pfad und ist sich auch im Grundsatz einig, dass es dieses dritte Entlastungspaket geben muss. Wie genau es jetzt aussieht, da gibt es ja viele Gerüchte. Schon in den letzten Tagen wurden ja einige Bestandteile genannt, Bausteine genannt. Jetzt morgen am Samstag soll der Koalitionsausschuss tagen. Da sind die Parteispitzen vertreten, Regierungsmitglieder vertreten. Und ich vermute mal, dass wir zum Ende des Wochenendes hin ein Paket haben. Die spannende Frage ist, was ist alles drin? Sind es wenige Maßnahmen? Ist es wieder ein Maßnahmenkonstrukt, wie wir es bei den vergangenen Entlastungspaketen gesehen haben? Also das ist jetzt die spannende Frage des Wochenendes.
Herr Weimann vom Sozialverband VDK, sind Sie da auch so optimistisch? Meseberg als Zeichen, dass die Koalition sich wieder einig ist und an einem Strang zieht? Oder sind Sie da weniger zuversichtlich, was die Entlastungen anbetrifft? Die Unterschiede, die Differenzen in den vergangenen Wochen waren ja doch erheblich.
In der Tat, die Unterschiede waren sehr erheblich und die Frau Löhr hat sie auch klar herausgehoben. Man versucht jetzt mal innerhalb der Koalition zu kletten. Man nennt das in der Mathematik den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und hier sind wahrscheinlich noch Endverhandlungen erforderlich. Wir werden wahrscheinlich einige Bereiche haben, wo wir aus der Sicht des Sozialverbandes nicht zufrieden sein können. Frau Professor Grimm hat die Zahlen sehr eindrucksvoll eben genannt. Und ich kann einfach nur sagen, wir müssen einfach sehen, wen trifft's. Und die Gaskunden sind die einen, das sind über 21 Millionen Haushalte in Deutschland. Und wenn ich die dann runterbreche hinsichtlich der Einkommen, die hinter diesen Haushalten stehen, und auch was die sozialen Aspekte sehe, dann ist das schon eine sehr sportliche Aufgabe für die Koalition, da genau eine Punktlandung zu leisten. Und es wird nicht das Gießkannenprinzip anzuwenden sein, sondern es muss spezifisch auf diejenigen Haushalten, die das echt nicht mehr leisten können, dann auch angewendet werden. Frau Grimm, Sie hatten eben gesagt, die meisten wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Die ersten Bescheide bezüglich der Vorausleistungen sind hier im Rhein-Main-Gebiet schon raus. Wir haben erhebliche Unruhe in der Metropolregion, insbesondere in Frankfurt am Main. Und unsere Beratungsstunden, die werden überwiegend jetzt abgefragt hinsichtlich dieser Belastungen. Also da ist schon eine hohe Sensibilität, aber wie gesagt, in einem Bereich, und da möchte ich einfach den Wunsch äußern, es muss bezogen auf die Bedürftigkeit einer Entlastung herbeigeführt werden. Und da sind wir sehr gespannt, was die Koalitionäre dann rausbringen.
Herr Grande, Sie sind Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin. Was steht uns da bevor? Massenproteste für den Herbst sind angekündigt, das gehört zur Demokratie dazu. Jetzt wissen wir aber auch aus den Corona-Protesten, dass gerade auch extremistische Gruppierungen das als Vehikel nehmen, um für eine Radikalisierung zu sorgen. Wie sehr macht Ihnen das Sorge?
Es stimmt mich schon sorgenvoll, auch wenn man über die Größe der Proteste derzeit nichts fundiert sagen kann. Das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz unlängst schon sehr deutlich gemacht. Dazu sind viel zu viele Unbekannte im Spiel, über die wir später vielleicht auch noch reden können. Ich sehe schon das Potenzial für eine neue Protestwelle. Die vierte große Protestwelle nach den Protesten gegen Einwanderung, Pegida, den Schülerprotesten gegen Klimawandel und dem Corona-Protest. Das Potenzial und die Probleme, die mit diesem Protest verbunden sind, einzuschätzen, ist es aber meines Erachtens wichtig, dass wir uns nicht zu eng jetzt auf die Gaspreise und die Energiekrise konzentrieren.
Sondern
wir müssen den Blick weiten. Tatsächlich haben wir es mit einer Gemengelage von Problemen und der Gleichzeitigkeit verschiedener Krisen zu tun. Corona ist ja noch nicht vorbei. In Zukunft kommt die Inflation, kommen steigende Mieten, steigende Hypothekenzinsen und so weiter und so fort. Und in diesen Kontext kommen jetzt die steigenden Energiepreise. Das schafft insgesamt eine Problemkonstellation, die durch ein hohes Maß an Unsicherheit gekennzeichnet ist und eine massive Verunsicherung mit sich bringt. Und das sind auch Probleme, die bis weit in die soziale Mittelschicht hineinreichen. Deswegen ist es auch so schwierig, zielgenau einzelne Gruppen zu identifizieren und mit spezifischen Maßnahmen dann zu entlasten. Nur wenn man das im Blick hat, kann man die politischen Potenziale, die in dieser Krise stecken, und die daraus möglicherweise entstehenden Protestbewegungen annähernd erfassen.
Frau Grimm, Sie haben sehr stark die Gaspreise in den Fokus gerückt. Nun sehen wir aber auch, die Strompreise steigen deutlich. An der Strombörse wurde eine Megawattstunde vor einigen Tagen für 1.000 Euro gehandelt. Das ist 50 Mal so viel wie vor einem Jahr. Wird Strom jetzt unbezahlbar? Worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, genau. Das sind natürlich Herausforderungen, die jetzt aber auch nicht total unerwartet kommen, weil wir ja mit Gaskraftwerken Strom erzeugen. Und Gaskraftwerken sind gerade bei den aktuellen hohen Gaspreisen oftmals preissetzend und bestimmen insofern den Strompreis. Und dem muss man sich auch widmen. Ich glaube, Gaskunden hatte ich genannt, weil da schon klar ist, diese Kosten, die werden an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeleitet. Und da muss man agieren, da muss man auch sichtbar agieren. Es ist ja vieles in der Diskussion, Einmalzahlungen. Es ist auch eine Deckelung des Gaspreises in der Diskussion. Und ich denke, das könnte man schon klug machen, indem man für ein Grundkontingent für die Menschen den Preis deckelt, zum Beispiel auf in der Höhe des mittelfristig erwarteten Gaspreises. Also wenn die Krise wieder abnimmt und die Gaspreise wieder zurückgehen, das wird ja irgendwann der Fall sein, werden die ja nicht so niedrig wieder sein wie vor der Krise, weil wir uns von Russland unabhängig machen wollen. Und dann könnte man sagen, man kappt den Preis für ein Grundkontingent des Verbrauchs für die Menschen auf der Höhe dieses mittelfristig erwartbaren Gaspreises. Dieser Preisdeckel würde sich auch dann eben von selber abschaffen, wenn die Krise vorbei ist. Und sowas könnte man machen und verbinden mit einem Prämiensystem, wenn man dieses Kontingent nicht ausnutzt, sodass der Anreiz, Gas zu sparen, erhalten bleibt. Weil wir sind ja in einer doppelten Krise. Einerseits ist das Gas so teuer, dass der Preisanreiz eigentlich sinnvoll wäre, einzusetzen, um Gas zu sparen, weil wir sind ja auch knapp. Russland kann uns den Gashahn abdrehen und wir müssen versuchen zu vermeiden, in einer Gasmangellage zu landen. Auf der anderen Seite können wir die Menschen natürlich diesen hohen Belastungen nicht einfach aussetzen. Also da sollte man ein kluges Instrument entwickeln. Aber der Strompreis, das ist richtig, der Strompreis steigt und da muss man die Menschen auch entlasten und zwar zielgerichtet. Das hatte Herr Wallmann ja eben auch gesagt. Es gibt viele Menschen, die das nicht tragen können werden, aber das sind eben nicht nur die Transferempfänger, sondern das geht bis hinein in die gesellschaftliche Mitte. Und da muss man entlasten, da muss man auch ein kluges Konzept vorlegen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man zielgerichtet ist, damit es das Finanzvolumen nicht absolut sprengt, das man hier zur Verfügung hat. Aber auch wenn man das zielgerichtet tut, dann dürften Kosten insgesamt von so 35, 40 Milliarden Euro zusammenkommen für die Entlastungen, die notwendig sind. Und das ist im aktuellen Haushaltsentwurf für 2022, 2023 eigentlich noch nicht eingestellt. Also ich habe das jetzt eigentlich nicht entdecken können, dass die Entlastungen, die man da von den Finanzvolumina eigentlich sieht, die notwendig sind, dass die im Haushaltsentwurf schon auftauchen. Und da gibt es noch Fragezeichen. Und das muss man sicherlich jetzt politisch erörtern und klären. Aber die Menschen brauchen diese Sicherheit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mit Blick auf die anderen Krisen, die ja auch gerade angesprochen wurden, die hohe Inflation. Und insofern ist es schon wichtig, jetzt mit klaren Leitplanken für ein drittes Entlastungspaket dann loszulegen.
Frau Löhr, Sie haben ein wenig die Stirn gerunzelt beim Stichwort Energiepreise deckeln. Halten Sie für keine gute Idee?
Ja, ich bin da sehr skeptisch, was die praktische Umsetzung angeht. Also ich sehe auch, wie Frau Grimm, das Problem, dass gerade die Gaskunden jetzt besonders belastet sind. Aber wenn man jetzt sagt, man macht so eine Energiegrundsicherung, wie es ja zum Teil genannt wird hier in Berlin, dann bedeutet das ja auch, dass davon dann auch Haushalte profitieren, die es jetzt eigentlich finanziell nicht unbedingt nötig hätten, sondern für die hohen Gaspreise ärgerlich sind, aber die es tragen können. Und ich denke schon, dass das Ziel dieses Entlastungspaketes sein muss, eben zielgenau diejenigen zu erreichen, die wirklich niedrige Einkommen, niedrige Renten haben, die sonst ja vor der Gefahr stehen, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und nicht, dass sie sich dann an anderer Stelle vielleicht irgendwo einschränken müssen. Denn klar ist auch, ich meine, diese hohen Energiepreise werden uns perspektivisch noch über eine längere Zeit erhalten bleiben. Und niemand weiß, ob dieses dritte Entlastungspaket das letzte Entlastungspaket sein wird, ob wir nicht im nächsten Frühjahr dann Nummer 4 brauchen. Frau Grimm hat es gerade angesprochen, die Mittel im Haushalt sind begrenzt. Ich denke, es ist machbar. Wir haben in diesem Jahr erst die Schuldenbremse ohnehin noch ausgesetzt. Ein Nachtragshaushalt wäre möglich. Und wenn jetzt das im nächsten Jahr ganz katastrophal würde, wäre das auch machbar. Wir haben das ja auch in Corona hingekriegt. Aber ich denke, man muss jetzt schon sehr genau schauen, gerade nach den zwei Entlastungspaketen, die wir hatten und die doch sehr viel Gießkanne waren, dass man jetzt gezielt diejenigen in den Blick nimmt, die wirklich wenig Geld haben und die sonst ja die Rechnung nicht mehr zahlen können, Schulden aufnehmen müssten, die zu entlasten und jetzt nicht auch über ein gedeckeltes Energiekontingent auch diejenigen zu entlasten, die es eigentlich auch selbst tragen könnten.
Herr Wallmann, gezielte Maßnahmen, was heißt das genau? Wo muss die Regierung da ansetzen? Frau Löhr hat gesagt, wir müssen uns auf die konzentrieren, die am bedürftigsten sind.
Ich habe das Stirnrunzeln von der Frau Löhr nicht sehen dürfen, aber ich gehe davon aus, dass wir beide, Frau Löhr, den richtigen Ansatz haben. Das hatte ich ja eben auch gesagt. Es muss so entlastet werden, dass die, die tatsächlich bedürftig sind, auch davon profitieren. Und Sie haben es andersrum ausgedrückt. Wir müssen auch schauen, dass die, die es nicht eigentlich nötig hätten, nicht davon wieder profitieren. Das ist natürlich ein hehrer Ansatz. Ob das in der Bundesregierung so ankommt und vor allen Dingen, ob das verwaltungstechnisch umsetzbar ist, ist eine ganz spannende Frage. Wir bleiben vom Sozialverband bei dem, was Sie, Frau Löhr, gesagt haben. Und dann muss man definieren, wer ist bedürftig. Und dann geht es doch bei uns in Deutschland wieder los, Nimmt man da die Armutsgrenze, nimmt man die neue Armutsgrenze, geht man in die Einkommensbewertungen ein? Und der Apparat, der dann in Deutschland in Gang gesetzt werden müsste, damit es einigermaßen gerecht ist, ist unvorstellbar groß. Insofern glaube ich schon, Frau Grimm, wir müssen uns wahrscheinlich irgendwo auf einer Mitte und Frau Löhr, da müssen Sie Verständnis haben, einigen müssen. Wahrscheinlich wird es zu einem Grundkontingent gehen müssen, mit einer Größenordnung, und ich sag mal die Zahl von 10.000 kWh, also Kilowattstunden Wärme pro Haushalt. Und was das wird dann festgeschrieben und alles, was drüber läuft und entsprechend dann auch teurer wird, muss dann in dem jetzigen System dann verankert werden. Machen wir zunächst mal ein Grundkontingent, um über den Winter zu kommen, dann hätte man nicht die absolute Gerechtigkeit, ist vollkommen klar, ich gebe Ihnen recht in der Bewertung, aber wir würden einen großen Teil unserer bedürftigen Bevölkerung damit auch treffen.
Frau Grimm, Frau Löhr, eine andere Herangehensweise wäre ja, man lässt die Preise so und federt das über direkte Transfers ab. Wäre das nicht die einfachere und bessere Methode?
Das ist eine Alternative, aber mein Eindruck ist aktuell, dass in der politischen Diskussion gerade beim Gas, wo es wirklich zu einer Vervierfachung oder sogar teilweise einer Verfünffachung der Preise kommt, das sein könnte, dass das politisch nicht durchhaltbar ist. Und deswegen ist es sinnvoll, sich auch Gedanken zu machen über eine Art von Preisdeckelung, die jetzt nicht dazu führt, dass der Fokus auf die besonders Bedürftigen abnimmt oder verschoben wird. Und ich glaube, das wäre durchaus ein Weg, wie man dann die Breite der Gasverbraucher entlastet, aber eben nicht von den gesamten Belastungen, sondern von diesen Belastungsspitzen, denen die Gasverbraucher eben ausgesetzt sind. Und für alles, was darüber hinausgeht, da würde ich wirklich sagen, da sollte man fokussieren auf diejenigen, die die Belastung nicht tragen können. Und die kann man dann eben, wenn man die Gasverbraucher durch so eine Gaspreisdeckelung adressiert, kann man dann eben die ganze Bevölkerung mit weiteren Entlastungsinstrumenten adressieren. Und insofern wäre das vielleicht ein guter Kompromiss.
Ja, ich sehe da nur die Probleme, die wir jetzt auch schon mit der Gasumlage hatten. Als die im Juli konstruiert wurde, war das ja auch ein scheinbar ganz einfaches Instrument und ganz naheliegend, das dann umzusetzen. Und jetzt kommen quasi im Wochentakt neue Probleme, was nicht funktioniert, wo nachgesteuert werden muss, wo jetzt auch nochmal Gesetze nachgebessert werden müssen. Und mit so einem quasi Preisdeckel auf ein bestimmtes Gaskontingent, ich stelle mir das praktisch unheimlich schwierig umzusetzen vor, weil das hat ja nicht jeder Gaskunde einen individuellen Vertrag mit seinem Versorger. Wir haben ganz viele Gasheizungen in Mehrfamilienhäusern, wo dann die Hausverwaltung, also quasi die Hausgemeinschaft als Ganzes, den Vertrag mit dem Gasversorger hat. Da wissen die Versorger gar nicht, wie viele Haushalte sind da eigentlich drin. Wie soll das dann alles geschehen? Der Heizverbrauch bei Gas wird in solchen Mehrfamilienhäusern nicht nach dem individuellen Verbrauch oder nicht nur nach dem individuellen Verbrauch abgerechnet, sondern da wird dann auch ein bestimmter Anteil auf die gesamte Hausgemeinschaft umgelegt. Also da dann zu sagen, wir legen jetzt für einen Haushalt ein bestimmtes Kontingent fest, stelle ich mir in der praktischen Umsetzung sehr schwierig vor. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen gezielt die Gaskunden entlasten, die in der Tat jetzt im Vergleich zu den Besitzern mit Ölheizungen oder mit Pelletheizungen in der Tat sehr hohe Kostensteigerungen haben, könnte man ja vielleicht auch über eine Gutscheinvariante oder Scheckvariante, dass alle Gaskunden halt einen Scheck bekommen, den sie einlösen können auf ihr Konto, quasi nachdenken, um das einfach unbürokratischer hinzukriegen. Also diese Gasumlage hat mich jetzt, was so die praktische Umsetzbarkeit angeht, doch sehr skeptisch gemacht, dass es einfache Lösungen gibt.
Frau Grimm, die Gasumlage, wo Herr Habeck jetzt auch wieder zurückrudert, Nachbesserungen ankündigt, zeigt das nicht, wie kompliziert solche Eingriffe in Marktmechanismen sind und dass man, wenn man an der einen Ecke zieht, an der anderen ein Loch hat, das dann wieder gestopft werden muss, schreckt Sie das nicht ab?
Ich bin da auch nicht festgelegt. Ich finde eigentlich das Konzept von Einmalzahlungen auch gut. Aber ich würde denken, falls man eben um eine solche Preisdeckelung nicht drumherum kommt, dann sollte man sich überlegen, wie man eben so einen Preisdeckel für ein Grundkontingent klug ausgestaltet. Aber prinzipiell ist natürlich auch eine Einmalzahlung, wenn das politisch vermittelbar ist an die Gaskunden, eine gute Sache. Und das könnte man eben auch machen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man das schafft, bei den Gaskunden nach Einkommen zu differenzieren, weil man da einfach wahrscheinlich nicht genügend Informationen zusammenkriegt, um das wirklich zielgerichtet umzusetzen.
Herr Weimann, das war ja ein großer Kritikpunkt an den ersten beiden Entlastungspaketen, nämlich dass man da mit der Gießkanne breit streut, eben nicht zielgenau auf die eingeht, die am stärksten unter den steigenden Preisen leiden, nämlich die Einkommensschwachen. Da hatte man den Tankrabatt, da hatte man das 9-Euro-Ticket, andere Vergünstigungen, die allen zugutekommen. Und Kritiker sagen, am stärksten haben davon die Besserverdienenden profitiert. Wie können wir daraus lernen? Was folgert sich daraus?
Wir müssen einfach die Realität sehen. Die Realität hat die Folie auf den Punkt gebracht. Die Gas- und Versorgungsunternehmen, sage ich mal allgemein, kennen ja ihre Kundschaft. Die haben ja Verträge, ob das jetzt größere oder kleinere Einzelverträge sind, ist egal. Aber die Gespräche, die wir mit den Energieversorgungsunternehmen geführt haben, zeigen, dass die genau wissen, welche Haushalte sie haben. Allerdings wissen sie nicht, wie die Einkommenssituation hinter diesen Haushalten steht. Da wird immer verwiesen auf das, auf die Finanzverwaltung, die sich dann in Kooperation, entweder einzelstaatlich über die Länder oder auch zentral über den Bund, dann mit den Energiekonzernen zusammensetzen müssen, um eine Definition herbeizuführen. Allein diese Diskussion, Frau Löhr, da einen Gutschein, wie auch immer, für wen auszustellen, das ist schwierig. Wir sind uns alle einig, wir müssen schauen, dass das Gießkannenprinzip aufhört und der Versuch mit einem Grundkontingent ist ein derartiger Versuch, das in den Griff zu kriegen. Noch eine Bemerkung. Es ist ja nicht nur der Gaspreis, das wurde eben auch sehr deutlich herausgearbeitet. Am Gaspreis hängt der Strompreis. Dieses Merit-Order-System, was an der Börse existiert, nachdem der Strombereich liberalisiert worden ist, zieht automatisch mit dem teuersten Kraftwerk auch den Strompreis nach oben. Und hinter dem Strompreis stehen dann wiederum Sparten, zum Beispiel in einer, wo ich tätig bin, im Wasserbereich. Wir arbeiten mit Pumpen, die Pumpen brauchen Strom, also wird das teurer und wird der Wasserpreis dann auf einmal nach oben steigen. Diese Spirale, die sich derzeit dabei ist zu entwickeln, die müssen wir, glaube ich, über Kontingente in den Griff kriegen. Und insofern, ich bin gerne bereit, Frau Löhr, auch über dieses System mit einem Gutschein zu diskutieren. Aber da müssten wir beide uns zusammensetzen und sagen, wie definieren wir das? Wir müssen dann auch von unserem Sozialverband sagen, wer ist bedürftig, wer ist nicht bedürftig. Ich gebe unumwunden zu, nachdem unsere Klientel nicht mehr in dem Bereich der unteren Lohngruppen da ist, sondern in der Zwischenzeit sind das ehemalige Handwerksbetriebe, also Mittelstand, die sich bei uns Rat einholen, die sind genauso betroffen wie die in den Hartz-IV-Bereichen. Und von daher gesehen müssen wir das sehen, um auch nochmal in diesen Bereich hineinzukommen. Deswegen bleibe ich dabei, ein gut funktionierendes Grundkontingent wäre jetzt kurzfristig, ich betone das, kurzfristig eine Möglichkeit. Und langfristig müssen wir uns andere Systeme, auch das, was ich eben erzählt habe, bei der Preisfindung an der Börse, müssen wir durchaus mal hinterfragen dürfen. Denn diese Spirale, die sich derzeit aufbaut, hat einen Hintergrund. Der Hintergrund ist die Liberalisierung. Und da werde ich wahrscheinlich heute auch im Rahmen der Diskussion einen Ansatz einbringen, der vielleicht da ein bisschen zur Entlastung bringt.
Sie hören den Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur, die dramatisch steigenden Energiepreise und die geplanten Entlastungen der Bundesregierung. Darüber diskutieren wir mit der Ökonomin und Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, mit Paul Weimann vom Sozialverband VdK, der Wirtschaftsjournalistin Julia Löhr von der FAZ und dem Politikwissenschaftler Edgar Grande. Herr Grande, um Sie auch nochmal in die Diskussion reinzubringen, jetzt sind ja nicht nur die Gaspreise das Problem. Wir sehen, die Inflation ist nach wie vor sehr hoch, vor allem Lebensmittelpreise steigen. Insofern nur mit einer Deckelung des Gaspreises ist es ja nicht getan, sondern die Leute merken jetzt schon in ihrem täglichen Leben, dass sie kaum noch mit dem Geld klarkommen. Also wie wäre da Ihr Ansatz, Ihre Empfehlung an die Bundesregierung, wenn sie jetzt über ein drittes Paket nachdenkt?
Ja, nun, ich bin kein Ökonom und ich habe der Diskussion der letzten Minuten sehr aufmerksam zugehört. Lassen Sie mich drei Anmerkungen machen. Die erste, als Politikwissenschaftler bin ich der Überzeugung, dass man politische Probleme nicht mit technischen Detailfragen lösen kann. So wichtig solche technischen Detailfragen dann auch tatsächlich sind. Die zweite Anmerkung, die Orientierung an Bedürftigkeit ist wichtig. Das sollte eines der Grundprinzipien des Wohlfahrtsstaates sein, dass es sich an Bedürftigkeit orientiert. Wir haben aber in der Diskussion auch gesehen und die Vielzahl von Problemlagen, die ich erwähnt habe, bestätigen das, dass es sehr schwer ist, Bedürftigkeit konkret zu identifizieren und zu definieren. Wer denn tatsächlich bedürftig ist, aus welchem Grund, in welchem Zusammenhang, das lässt sich nicht so einfach sagen. Und es besteht die Gefahr, da haben schon die letzten 10 Minuten Ihrer Sendung gereicht. Es besteht die Gefahr, dass solche Diskussionen dazu führen, gesellschaftliche Konflikte aufzuwerfen, zu spalten, verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen, die einen, die es nötig haben, und die anderen, die es nicht nötig haben. Was folgt daraus? Das wäre meine dritte Anmerkung. Wenn richtig ist, dass das Hauptproblem darin besteht, dass die Bürger verunsichert sind aufgrund der Gleichzeitigkeit verschiedener Problemkonstellationen und Krisen, dann müsste das prioritäre Ziel aller Maßnahmen zunächst sein, Sicherheit schaffen. Und davon profitieren alle gesellschaftlichen Gruppen. Die Frage ist dann, wie kann man das machen? Was müsste man dazu tun? Dazu würde für mich gehören eine stimmige Krisenpolitik, die tatsächlich versucht, sich der Problemkonstellation im Ganzen anzunehmen, die auch längerfristig angelegt ist und die nicht nur punktuell kurzfristig mit spezifischen Maßnahmen versucht zu reagieren. Mhm. Da besteht die Gefahr, dass das zum Teil des Problems wird und nicht zum Teil der Lösung.
Das ist dann ja auch die Frage, wie viel Vertrauen haben die Menschen noch in die Politik? Wenn man jetzt schaut, 3 Monate Tankrabatt, 3 Monate 9-Euro-Ticket, dann ist wieder der Status wie vorher. Das ist jetzt keine Politik, die Vertrauen unbedingt schafft, sondern die signalisiert, wir machen kurzfristige Maßnahmen, die nicht wirklich in die Zukunft reichen. Ist das ein Problem dieser Regierung?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt die ersten beiden Entlastungspakete anguckt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich weiß nicht, um wie viel ich da jetzt eigentlich entlastet wurde. Und gut, die Frage, ob das hätte sein müssen, ist ja dann noch die andere. Aber es war ein Mix aus kleinteiligen Maßnahmen. Die EEG-Umlage ist weggefallen, der Arbeitnehmerpauschbetrag wurde erhöht, dann gab es den Tankrabatt, es gab einen Heizkostenzuschuss für die Wohngeldempfänger und. Man sieht kein Konzept und vor allem weiß der Einzelne überhaupt nicht mehr so, was bleibt denn am Ende da jetzt für mich dann unterm Strich übrig. Von daher würde ich schon auch sagen, dass die Ersparnis beim Einzelnen dann auch offensichtlich sein muss. Das ist, glaube ich, eine wichtige Anforderung an dieses dritte Entlastungspaket. Was mich wieder zum Anfang führt, weshalb ich auch bei so einem vergünstigten Gaskontingent jetzt skeptisch bin, weil das halt auch wieder sehr technisch, sehr kleinteilig ist. Und ich denke, dass dieses Land jetzt in dieser Krise ärmer wird, ist uns allen klar. Und die Frage ist, geht es dabei gerecht zu, während wir ärmer werden? Und diesen Punkt, den muss die Politik jetzt in diesem dritten Entlastungspaket auf jeden Fall lösen oder muss es deutlich machen, dass dieses Gefühl quasi bedient wird, weil sonst haben wir in der Tat ein Problem, dass dann einzelne Gruppen sich ungerecht behandelt fühlen. Und noch ein zweiter Punkt vielleicht dazu, wir kommen jetzt aus der Corona-Krise, wo ja sehr üppige Hilfen verteilt wurden, auch an Betriebe, die es jetzt nicht immer unbedingt gebraucht haben, aber es gibt jetzt aus der vergangenen Krisenbewältigung, so ist zumindest mein Eindruck, auch so ein bisschen in der Gesellschaft diesen Anspruch, so der Staat ist dafür da, dass er den Status quo eines jeden Einzelnen sichert. Und ich denke, damit werden wir jetzt in dieser Krise, das wird nicht funktionieren, weil so viel Geld haben wir nicht. Letztlich wird ja immer nur Steuergeld umverteilt. Also da muss dann auch, eben müssen wir auch Maß halten, was kann sich dieser Staat eigentlich tatsächlich leisten? Was können wir alle uns leisten?
Nehmen wir uns eine Gruppe, die nun definitiv bedürftig ist, die Hartz-IV-Empfänger. In diesem Jahr ist der Hartz-IV-Regelsatz um 3 Euro gestiegen. Es liegt auf der Hand, dass das kaum ausreicht, um die Preissteigerung auszugleichen. Frau Grimm, Herr Weimann, muss die Politik hier ansetzen?
Ich glaube, Herr Grande hat eben eine ganz große Herausforderung angesprochen, nämlich wir dürfen nicht durch aktuelle Ad-hoc-Maßnahmen die Krise in die Länge ziehen, mittelfristig Unsicherheit generieren. Und da muss die Politik, glaube ich, jetzt unglaublich aufpassen. Ich glaube, dass fraglos ist, dass man die Menschen, die ohnehin schon wenig haben und jeden Pfennig umdrehen müssen, dass man die wirklich in die Lage versetzen muss, durchzukommen. Weil viele haben sonst keine Chance, wenn es dann auch tatsächlich bei den Lebensmitteln knapp wird, dann ist das wirklich bedrohlich. Und dessen muss man sich natürlich widmen. Das ist bei den Transferempfängern natürlich die Frage, wie viel Kostensteigerungen muss man ausgleichen? Und da ist, glaube ich, schon so, dass man noch nicht da ist, wo man hinkommen muss. Aber insbesondere muss man eben aufpassen, dass man jetzt tatsächlich auch für die mittlere Frist den Weg aufzeigt, wie man Maßnahmen ergreift, mit denen man auch aus der Krise rauskommt. Da wurde die Strompreise gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist eine der großen Gefahren, die jetzt auch droht, dass man jetzt überlegt, die Preisbildung an der Strombörse zu manipulieren. Das wird ziemlich schwierig werden, da so einzugreifen, dass man tatsächlich Nutzen stiftet und nicht einen riesigen Schaden anrichtet, weil das ist ein komplexes System aus kurz- und langfristigen Verträgen, börslich und außerbörslich gehandelt. Da einzugreifen ist, glaube ich, schwierig, so dass wir tatsächlich am Ende alle besser gestellt sind.
Die Frage war, um nochmal auf die Hartz-IV-Empfänger zu kommen, brauchen wir einen höheren Regelsatz? Die Sozialverbände, Herr Weimann, sagen ohnehin, 200 Euro mehr ist nötig, von derzeit 449 ist es, glaube ich. Würden Sie da auch sagen, das ist in dieser Krise unabdingbar, der Regelsatz muss erhöht werden, das Existenzminimum, um zum Beispiel auch allein die steigenden Lebensmittel abzufangen?
Es sind ja nicht nur die Hartz-IV-Empfänger, sondern sie müssen auch die Rentnerinnen und Rentner mit einbeziehen. Auch da haben wir unsere Forderungen aufgestellt. Ich sage es mal mit meinen Worten ganz einfach, alles, was da an kleinen Erhöhungen kommt, ist doch in der Zwischenzeit durch das komplexe System Inflation, Preiserhöhungen und Ähnliches innerhalb kürzester Zeit aufgefressen gewesen. Und da sind wir bei der Diskussion, die Herr Grande zu Recht gesagt hat. Wir rutschen in eine Neiddebatte hinein, die meiner Meinung nach durchaus vermeidbar wäre. Wenn wir ganz einfach sagen, wir haben bestimmte Regelungen im sozialrechtlichen Bereich und die müssen wir entsprechend dann auch, ich sag's mal mit meinen Worten, aufpeppen, um hier erkennbar Verlöhr für diejenigen, die es abrufen können, auch eine Entlastung herbeizuführen, dann ist das hier okay. Wir müssen schauen, dass wir durch auch Transferleistungen jetzt über die kurzfristige Krise hinwegkommen. Und wir werden aber auch langfristig nicht an einer Diskussion über Besteuerung in Deutschland hinwegkommen. Also wir werden mit Sicherheit heute noch das Thema Übergewinnsteuer diskutieren, um auch deutlich zu machen, wir sehen die Gewinnzonen und irgendjemand sprach, dass das also nicht mehr moralisch sei. Selbst aus der Bundesregierung wurde dieses Thema mit diesem Wort versehen. Dann muss man in der Politik dieser moralischen Forderung auch etwas nachfolgen.
Okay, und, haben wir verstanden, Botschaft ist angekommen. Frau Löhr, stimmen Sie zu, müssen da Gewinne abgeschöpft werden, um auch das, was an Entlastung nötig ist, zu finanzieren? Stichwort Übergewinnsteuer, da hat ja mittlerweile selbst die FDP gewisse Sympathien, zumindest was den Energiemarkt anbetrifft.
Genau, wenn es keine Steuer ist, sondern wenn quasi die Preise direkt auf dem Strommarkt umverteilt werden sollten, das war Herrn Lindner ja nach Meseberg sehr wichtig. Ich verstehe diese Diskussion über die Übergewinnsteuer, aber ich denke, sie bringt uns nicht wirklich weiter. Weil es ist eine symbolische Debatte. Einige Länder haben es versucht. Es gibt große Probleme, wie man gerade in Italien sieht, wo Unternehmen nicht die Steuer zum Teil nicht zahlen. Die anderen klagen dagegen. Die Einnahmen sind viel geringer, als man sich das erhofft hatte. Und immerhin hat Italien überhaupt Energiekonzerne, die ihren Sitz in dem Land haben. Bei uns sind ja viele Energiekonzerne tätig, die ihren Sitz ganz woanders haben. Also für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen von einer populären, um nicht zu sagen populistischen Debatte, die aber nicht unsere Probleme löst. Und ich denke, dass die Politik sich in dieser jetzigen Phase darauf konzentrieren muss, eben Entlastungen bei den Bürgern zu schaffen, die es brauchen. Sie haben eine Gruppe angesprochen, das sind die Hartz-IV-Empfänger. Die bekommen die Heizkosten ohnehin vom Jobcenter bezahlt, haben aber mit den höheren Stromkosten und den höheren Lebensmittelkosten zu tun. Also da muss der Regelsatz in der Tat steigen. Das ist ja auch schon angekündigt zum 1. Januar. Dann haben wir die zweite Gruppe, das sind die Geringverdiener, die im Zweifelsfall dann auch Wohngeld beantragen können. Auch da gab es ja schon was, wird es jetzt weitere Hilfen geben, wird das Wohngeld aufgestockt werden und der Kreis der Berechtigten erweitert werden. Und der dritte Punkt ist quasi jetzt diese Debatte, bis wie weit in die Mittelschicht hinein, also bis zu diesem Durchschnittseinkommen von ungefähr 4.000 Euro brutto, das wird ja immer wieder in Berlin hier als Referenz genannt, wie weit will man da rangehen und auch noch entlasten? Und diese ganzen Diskussionen über Übergewinnsteuer und wie greifen wir jetzt am Strommarkt ein, um sowohl die Ökostromproduzenten als auch die Kohlestromproduzenten, deren Gewinne jetzt abzuschöpfen. Ich verstehe den Impuls, aber ich denke, wir sollten unsere Zeit im Moment auf Wesentlicheres konzentrieren.
Sehen Sie das auch so, Frau Grimm? Gerade die Mineralölkonzerne machen in diesem Jahr Gewinne wie nie zuvor. Da fragen sich viele, ist das gerecht? Sollte man da nicht dran gehen? Wie sehen Sie das?
Ja, ich bin auch ganz skeptisch bei der Übergewinnsteuer, aus sehr ähnlichen Gründen wie Frau Löhr. Ich glaube, es schafft sehr viel Unsicherheit. Es ist immer politische Willkür dabei, was man als Übergewinn definiert. Dem wird man sich gar nicht entziehen können. Da gibt es auch verschiedenste Vorstellungen, wo man denn dann die Übergewinnsteuer abschöpfen möchte. Und das schafft Unsicherheit. Und das ist eben gerade eine Herausforderung mit Blick auf die mittlere Frist, weil wir sind ja in einer Transformationsphase. Wir brauchen massive Investitionen, um aus diesen Krisen rauszukommen. Das, was uns aus der Krise rausführt, sind Investitionen in erneuerbare Energien, in Flexibilität am Energiemarkt, in neue Energieträger, Wasserstoff und so weiter. Und bei all den Investitionsvorhaben ist es natürlich schwierig, wenn man ein Umfeld schafft, in dem der Staat dann auch mit einer gewissen politischen Willkür immer wieder mal zugreifen kann. Das heißt, das macht man dann unattraktiver. Die Investitionen finden dann woanders statt und nicht in Deutschland. Und gerade das möchten wir nicht. Deswegen finde ich es schwierig, eine Übergewinnsteuer zu machen.
Aber die Frage,
ich glaube, wir müssen noch ein bisschen differenzierter darauf gucken mit Blick auf den Strommarkt. Hier gibt es eine sehr vielschichtige Debatte gerade, wo viel diskutiert wird über Eingriffe in das eigentliche Strommarktdesign, also Preisdeckelungen, unterschiedliche Strommärkte für Technologien mit niedrigen Grenzkosten und für Gas. Und ehrlich gesagt, wenn man das vergleicht und sich überlegt, jetzt nehmen wir mal an, gehen wir mal von einem Szenario aus, wo die Politik irgendwas machen möchte oder auch meint, aus öffentlichem Druck was machen zu müssen, dann ist im Vergleich zu den Eingriffen am Strommarktdesign selbst, an der Ausgestaltung der Strommärkte, da würde ich denken, da sind noch Eingriffe harmloser, wo man diese Renten der Technologien mit den aktuell niedrigen Kosten abschöpft, mit einem klugen Mechanismus zum Beispiel, indem man immer dann die besteuert, wenn Gas den Preis setzt. Also wenn die besonders hohe Gewinne machen, wenn man sagt, in dem Fall schöpft man einen gewissen Teil von diesen sogenannten inframarginalen Renten ab. Das könnte man sich überlegen, das wäre besser, als wenn man in das Strommarktdesign an sich eingreift, weil das geht mit ganz vielen Effekten einher. Am Ende ein kleiner Teil vom Strom wird ja nur über die Börse gehandelt. Das heißt, wenn ich an der Börse eingreifen würde, dann würde eben ganz viel Liquidität von der Börse weggehen und dann würden diejenigen, die es sich leisten können, nämlich die Großen, würden außerbörslich handeln. Das heißt, ich müsste außerbörslich dann auch die Konditionen einschränken, zu denen gehandelt werden kann, dann fragt sich, habe ich den Durchgriff, kann ich das durchsetzen? Also da sehe ich alle möglichen Probleme. Insofern, da ist es eben so, dass vieles von den Erneuerbaren jetzt aktuell über das Marktpremium-Modell an der Börse gehandelt wird. Und da könnte man entsprechend einen Teil der Erlöse abschöpfen, wenn man das machen möchte und am Strommarkt eingreifen will. Also von Eingriffen in das Strommarktdesign selbst würde ich sehr abraten, weil ich glaube, da richtet man massiven Schaden an, auch mit Blick auf die Zukunft, weil das senkt natürlich auch die Investitionsanreize in der Zukunft. Das heißt, die Investitionen mit Blick auf zukünftige Energieversorgung müssten dann sehr stark staatlich gesteuert werden.
Und ich würde gerne noch den einen Satz einwerfen. Manchmal hat man in dieser Übergewinnsteuerdebatte ja den Eindruck, dass die Unternehmen ihre Gewinne oder die Mehrgewinne, die sie aktuell erzielen, gar nicht versteuern. Aber dem ist ja nicht so. Die werden versteuert. Die führen dazu, dass unsere Steuereinnahmen sich in diesem Jahr durchaus sehr gut entwickeln und wir eben auch Geld haben, mit dem wir dann entlasten können, also mit dem der Staat entlasten kann.
Nun fragen sich aber vielleicht viele doch, wenn wir zusätzliche Entlastung haben wollen, ein drittes Entlastungspaket auf den Weg bringen wollen, wie soll das denn eigentlich finanziert werden? Frau Grimm, Sie haben das gesagt, 35 Milliarden. Schätzen Sie, wird das kosten und damit sind möglicherweise nur die nächsten Monate abgedeckt? Die schwarze Null, können wir die noch länger halten? Also, oder höhere Steuern, mehr Schulden? Was ist denn da der Ausweg? Wie wollen wir es finanzieren?
Nee, ich wäre da jetzt erstmal, was die Finanzierung angeht, relativ entspannt, weil in diesem Jahr ist die Schuldenbremse noch ausgesetzt. Es gibt noch Puffer im Haushalt, durchaus ein wenig. Lindner hat ja schon skizziert. Ein einstelliger Milliardenbetrag. Wenn es jetzt mehr werden sollte, könnte es einen Nachtragshaushalt geben. Und ob jetzt im nächsten Jahr die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt werden müsste, diese Diskussion führen wir dann, wenn es relevant ist, nämlich im nächsten Jahr. Die müssen wir nicht jetzt schon führen. Aber ich denke, am Geld wird es nicht scheitern. Das ist nicht der begrenzende Faktor. Wir müssen nur gucken, wie lange dauert diese Krise an. Und wir können nicht mehr dermaßen in die Vollen gehen, wie wir das zu Zeiten der Corona-Pandemie gemacht haben. Das wäre zumindest mein Eindruck.
Ganz kurz noch eine Bemerkung, weil Sie relativ schnell von der Übergewinnsteuer weggehen. Ich sage nochmal deutlich, das ist eine einmalige Geschichte. Und die Akzeptanz in der Bevölkerung wird ja derzeit auch darunter leiden, dass diejenigen Krisengewinner sind, und andere Krisenverlierer. Und das war der Grund, warum diese Diskussion meiner Meinung nach durchaus geführt werden darf. RWE hat in 2022 einen operativen Gewinn von 5 Milliarden Euro gemacht, also 30%, wie ursprünglich angekündigt. Shell hat 18 Milliarden Dollar, das Fünffache des Vorjahreswertes, verdient. Und was die Besteuerung anbelangt, ich nehme mal eine Firma aus Deutschland, BASF, hat im Jahre 1988 noch einen Besteuerungsprozentsatz von 52,1% und 2020 von 25,7%. Diese Zahlen sind auf dem Tisch und wir müssen damit arbeiten und wir müssen durchaus auch aus politischen Gründen durch eine gezielte Diskussion sagen, es darf kein Krisengewinner werden. Der größte Krisengewinner ist Putin, der aus der jetzigen Situation, die sich bei uns in Deutschland darstellt, einen riesen Milliardengewinn abzieht. Und wir müssen schauen, dass wir das auch in die politische Diskussion einbinden. Ich sage nochmals, einmalig, das muss nicht in die ständige Diskussion eingepflegt werden. Bei der Vermögenssteuer ist das eine andere Sache. Da müssen wir uns gegebenenfalls nochmal drüber unterhalten, wie das Steuersystem in Deutschland in der Zukunft aussehen wird. Aber ich glaube schon, wir dürfen das Thema Übergewinnsteuer nicht einfach unter diesen Aspekten, wie sie eben von meinen Vorrednerinnen gesagt worden ist, wegnehmen. Wir sollten und wir werden das auch führen müssen. Wir werden diese Diskussion führen müssen. Der VdK wird sie führen. Wenn dann technische, steuertechnische oder sonstige Kriterien herangezogen werden, werden wir darauf verweisen, Herr Grande. Das ist ein Aspekt, der durchaus im Hinblick auf Mittelschicht und untere Schicht in Deutschland und die potenzielle Gefahr des Populistischen eingedämmt werden muss.
Herr Grande, es geht da ja auch viel um Vertrauen und es ist erkennbar, wenn man jetzt auch in den sozialen Medien schaut, dass extremistische Gruppierungen auf der Rechten vor allem sich darauf vorbereiten. Die Nöte der Menschen, die Frage, wie bezahle ich meine Heizungsrechnung noch in den nächsten Monaten, aufgreifen werden und wollen für ihre Agitation. Was würden Sie der Bundesregierung da empfehlen? Was muss sie tun, damit es hier nicht zu einer Radikalisierung kommt?
Also zunächst einmal ist wichtig zu sehen, dass wirtschaftliche Notlagen nicht automatisch einen Proteststurm erzeugen. Leere Mägen führen nicht zum Protest, alleine für sich genommen. Da muss etwas hinzukommen. Und es sind zwei Dinge, die da hinzukommen können. Das eine ist die Verletzung Grundregeln der Fairness. Wenn die Bürger das Gefühl haben, dass sie unfair behandelt werden, dass Fairnessversprechungen gebrochen werden, beispielsweise wenn den Armen genommen und den Reichen gegeben wird. Natürlich ist jetzt diese Übergewinnsteuer ein Thema, das perfekt hier hereinpasst. Auch die Gasumlage war ein Thema, das perfekt hier hereinpasst. Das zweite ist dann tatsächlich Vertrauen. Und zwar generelles Vertrauen in die Regierung. Da geht es nicht um die Zustimmung zu einzelnen Maßnahmen, so wie das regelmäßig in Umfragen abgeprüft wird. Da geht es um mehr, das geht tiefer. Wirtschaftliche Probleme, wirtschaftliche Verwerfungen führen, das haben die Gelbwesten in Frankreich, das haben die Proteste in den südeuropäischen Ländern während der Eurokrise gezeigt, führen dann zu Protest, wenn eine politische Krise hinzukommt und diese Krise ist nicht zuletzt eine Krise des Vertrauens in die Regierung. Und genau das ist der Punkt, an dem rechte Populisten ansetzen.
Und auch Erfolg haben könnten, weil viele Umfragen signalisieren, dass gerade dieses Vertrauen in die Regierung bei vielen nicht da ist.
Wie gesagt, das ist jetzt nicht die Unzufriedenheit mit der jetzt amtierenden Regierung der Ampelkoalition. Die hat sicherlich das eine oder andere dazu getan, dass dieses Vertrauen nicht angewachsen ist. Aber sie hat natürlich auch schon schwierige Erbschaften von früheren Regierungen angetreten. Die Krise des Vertrauens, die wir in Deutschland haben, währt schon länger. Und sie lässt sich auch gut belegen. Wenn ich das mit einer Zahl verdeutlichen darf, eine Umfrage, die wir im Frühjahr diesen Jahres durchgeführt haben, noch bevor der Krieg mit der Ukraine begann, hat ergeben, dass etwa 20%, jeder fünfte Befragte, keinerlei Vertrauen in die Bundesregierung hat. Keinerlei. Und das sind natürlich denkbar ungünstige Voraussetzungen. Man muss das dann zusammensehen. Wenn in einer solchen Konstellation eines fehlenden Vertrauens dann auch noch wirtschaftliche Krisen, Bedürftigkeiten, Benachteiligungen und so weiter kommen, dann bekommen Sie ein explosives Gemisch.
Herr Weimann, Frau Löhr, wie explosiv Sehen Sie dieses Gemisch?
Wenn ich anfangen darf, ich sehe einen Unterschied zwischen West und Ost. Also das jetzt gerade hier, was Ostdeutschland angeht, wenn man sich die PCK-Raffinerie in Schwedt anschaut und das geplante Ölembargo, was das dort für Gegenwehr auch auslöst oder wie auch generell die Zustimmung zu den Sanktionen in Ostdeutschland geringer ist. Also das ist ein Punkt, der mir durchaus Sorge bereitet, weil ich da das Gefühl habe, dass nicht ganz Deutschland quasi sich da so einig ist, wie wir weiter vorgehen sollten. Und einen zweiten Punkt, den ich ansprechen würde, ist der, dass natürlich eine Regierung in so einer Krise alles daran setzen muss, die Ursache für die steigenden Preise nicht noch zu verschärfen, sondern sie eben möglichst zu beheben. Und das ist etwas, was Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt auch auf seiner, er hatte eine kurze Sommertour gemacht, was ihm da immer wieder begegnet wurde, dieser Vorwurf, ihr macht es ja noch schlimmer. Also dadurch, dass wir jetzt nach dem Willen der Grünen die Atomkraftwerke allenfalls ein paar Monate länger, aber auf keinen Fall noch viel länger nutzen sollten, dass wir eben jetzt sagen, so schnell wie möglich raus aus Gas, das Ölembargo und so weiter und so fort. Also, dass wir quasi Energie verknappen, obwohl wir sie eigentlich noch nutzen könnten und dadurch natürlich dann auch die Preise nach oben treiben. Und das ist was, da könnte sich dann durchaus auch noch recht viel Unmut daran aufheben, dass quasi der Vorwurf ist, die Grünen wollten ja schon immer, dass wir uns von den Fossilen lösen und jetzt diese Krise ist quasi der Vorwand, dass wir jetzt ganz schnell aus allem raus müssen und die hohen Preise müssen wir dann tragen.
Wenn ich da ganz kurz noch ergänzen darf. Zum einen, unsere Daten bestätigen in der Tat, dass wir einen deutlichen Unterschied zwischen Ost und West haben und dass das Vertrauen, das politische Vertrauen in Ostdeutschland deutlich geringer ist als in Westdeutschland. Zum anderen ist es in der Tat auch so, dass die Bundesregierung oder Bundesregierungen mit verschiedenen Entscheidungen dazu beigetragen haben, dass Preise und Belastungen angestiegen sind. Die Gasumlage ist das perfekte Beispiel und deswegen wird das auch entsprechend wahrgenommen, wenn Sie in rechten Publikationen lesen müssen, das Desaster hat nur einen Namen, Habeck. Da haben Sie dann die Problematik zugespitzt auf einen Namen, auf eine Person. Das ist genau die Zuspitzung, die Protest dann auch treibt.
Der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer hat gesagt, im Vergleich zur Corona-Krise, zu den Querdenker-Demos, zu den Protesten, die wir da gesehen haben, werden die Corona-Proteste im Vergleich zu dem, was droht im Herbst, wie ein Kindergeburtstag wirken. Herr Weimann, Panikmache oder ist das eine berechtigte Sorge, dass dann, wenn es den Menschen nicht nur vielleicht um eine doch irgendwo doch theoretische Angst vor Corona geht, wenn es ihnen jetzt ans Geld geht, dass dann auch die Reaktionen deutlicher ausfallen werden?
Derzeit ist jeder zweite Deutsche Ost und West bereit, auf die Straße zu gehen. Das ist ein ganz hoher Anteil. Das heißt also, Herr Professor Grande, wir haben das Stadium erreicht, was Sie eben zusammengefasst haben. Und Frau Löhr, Sie haben auch recht, im Osten Deutschlands ist in der Tat auch aus historischen Gründen, aber auch aus den Gründen, die nach der Wiedervereinigung zu suchen sind, das Vertrauen in die Obrigkeit, wie die das immer so schön oder wie man das so schön formuliert, total weg. Dass die Diskussion, die wir derzeit mitbekommen, heißt wir unten, die da oben. Und das hat es in Deutschland in dieser Form, trotz aller revolutionären Ansätze und auch berechtigter Demonstrationen in dieser Form noch nie gegeben. Wir befürchten in der Tat, dass die Radikalisierung sehr stark wird, weil die Kumulation aller Diskussionspunkte, die wir heute angeschnitten haben, also Abschöpfung auf der einen, Belastung auf der anderen, politisches Handeln mit einer Unsicherheit, einer demonstrierten Unsicherheit und verschiedene Korrekturen führt im Endeffekt dazu, dass das Vertrauen in unser Staatswesen ganz gewaltig abgenommen hat. Die Stimmung im Lande, die merken wir ja auch als Sozialverband, ist außerordentlich gereizt. Sie ist außerordentlich in die Richtung, wir vertrauen egal wem, selbst dem VdK-Führungspersonal nicht mehr, denn die erzählen ja nur das, was ohnehin zur Staatstreue gehört und die wollen bestimmte politische Ziele umsetzen und uns nimmt man nicht mit. Das sind so Probleme, die neu in der Form, so wie Sie, Herr Schröder, das eben zitiert hat aus dem Verfassungsschutzbereich Thüringen, die im Vergleich zu dem, was wir im Zusammenhang mit Pegida, mit der Flüchtlingsfrage und auch im Zusammenhang mit der Corona-Diskussion wahrscheinlich ganz anders einschätzen müssen. Hier kommt jetzt eine Kumulation an verschiedenen Bereichen dazu. Und hochinteressant ist, die Diskussionen für Demonstrationen gehen quer durch die Generationen hinweg. Die Situation wird dadurch beheizt, dass man im Grunde genommen sich permanent auch von den staatlichen Maßnahmen in eine bestimmte Ecke gedrängt fühlt und dass man sich dagegen, und das ist in Deutschland auch relativ neu, wehren müsste. Und von daher gesehen gebe ich Ihnen recht, Herr Schröder, wir werden eine ganz anders geartete Demonstrations-, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Kultur haben, als dass wir das beklagen mussten in der Vergangenheit. Ich habe eben ein paar Beispiele gesagt.
Ja, wenn, ja, wenn wir daraus Herr Weimann, jetzt auch mit Blick auf das Wochenende, wo dann die Koalitionäre wieder zusammensitzen, beraten über Entlastungspakete in einer Schlussrunde, nochmal kurz zusammenfassen. Und da bitte ich um kurze Statements. Was würden Sie den Koalitionären da auf den Weg geben? Frau Lehr, wollen Sie anfangen?
Ja, ich glaube, mein Punkt ist ja schon in der Debatte deutlich geworden. Ich würde nicht an den Preisen ansetzen und die deckeln, sondern tatsächlich an den Einkommen ansetzen und einkommensabhängig Entlastungen schaffen, die ja für jeden klar verständlich sind. Und ich glaube, damit wäre dann schon viel erreicht.
Frau Grimm.
Ja, ich glaube, man muss das, was wir zum Ende diskutiert haben, extrem ernst nehmen. Und man muss sehen, dass es nicht nur um diesen Winter geht, sondern eben auch potenziell um den nächsten. Und man vieles tun muss, um die Krise nicht in die Länge zu ziehen. Deswegen denke ich, diese Debatte, Kapazitäten, Kraftwerkskapazitäten zu mobilisieren, die verfügbar sind kurzfristig, Kernkraft, Kohle, Braunkohle und auch Gas einkaufen, dass man einfach die Verfügbarkeit sicherstellt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir dann einen Weg aus der Krise rausfinden, dass die Energiepreise wieder sinken und gleichzeitig muss man natürlich entlasten. Ich glaube, die sozialen Fragen können sich extremistische Parteien sonst zu eigen machen. Ich glaube, sehr zielgerichtet, sonst wird es am Ende vom Finanzvolumen her zu teuer, aber eben auch zielgerichtet mit Blick auf die Gaskunden, die stärker, deutlich stärker belastet sind als der Rest der Bevölkerung.
Herr Weimann.
Ich gebe der Bundesregierung die Stichworte Grundkontingent, wie wir es diskutiert haben, und Übergewinnsteuer mit auf den Weg. Und für die Zukunft sollten wir uns überlegen, ob wir die Liberalisierung der Versorgung in Deutschland nicht wieder kommunalisieren und dann auch besser durch eine direkte demokratische Einflussnahme vor Ort in den Griff kriegen.
Herr Grande.
Meine Empfehlung, Sie sollten die Lage ernst nehmen, auch wenn ich die Situationsbeschreibung des Thüringer Verfassungsschutzes für überzeichnet halte. Wir haben hier tatsächlich ein Protestpotenzial. Deswegen sollte man bei allem, bei aller Notwendigkeit sich technische Details, um technische Details zu kümmern, sich an zwei Leitlinien orientieren. Erstens Sicherheit schaffen und zweitens Vertrauen bilden. Das müssten die beiden Leitbegriffe sein, an denen sich all das orientiert, was in den kommenden Wochen, Monaten, ja Jahren wichtig ist. Und in dem Zusammenhang ist es meines Erachtens auch ganz wichtig, die Bürger selbst zu aktivieren und in die Pflicht zu nehmen. Es geht nicht nur darum, was der Staat alles leisten kann, wie viel er finanzieren kann und mit welchen Maßnahmen er welche Probleme lösen kann, sondern wir haben gesehen in den früheren Krisen, auch in der Corona-Pandemie, dass die Bürger selbst einen ganz wichtigen Beitrag leisten können zur Bewältigung dieser Probleme. Und insofern sollte diese Krise auch genutzt werden als eine Chance hin zu einer solidarischeren Gesellschaft. Auch dahin muss die Diskussion kommen.
Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur über steigende Energiepreise und geplante Entlastungen. Darüber haben wir diskutiert mit der Ökonomin und Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, mit Paul Weimann vom Sozialverband VdK, der Wirtschaftsjournalistin Julia Löhr von der FAZ und dem Politikwissenschaftler Edgar Grande.